Übersetzung. Dieses Bhagavad Purana ist so leuchtend wie die Sonne und ist aufgegangen gleich nach dem Weggehen von Krishna zu seinem eigenen Reich zurück. Begleitet von Religion, Wissen und so weiter. Person, die ihre Sicht durch die tiefe Finsternis der Unwissenheit im Zeitalter des Kalis verloren haben, sollen von diesem Purana Licht empfangen. Sri Krishna hat sein ewiges Reich Dharma, in dem er ewig mit seinen ewigen Gefährten und allem, was ihn ewiglich umgibt, in Freude weilt. Sein ewiges Reich ist eine Manifestation seiner inneren Energie, wohingegen die materielle Welt eine Manifestation seiner äußeren Energie ist. Wenn er in die materielle Welt herabsteigt und sich in seiner inneren Macht, die Atma Maya genannt wird, offenbart, wird er von allem, was ewiglich zu ihm gehört, umgeben. In der Bhagavad Gita 4,6 sagt der Herr, dass er durch seine eigene Macht Atma Maya erscheint. Seine Gestalt, sein Name, sein Ruhm, seine Umgebung, sein Reich und so weiter sind daher keine Schöpfungen der Materie. Er kommt herab, um die gefallenen Seelen zurückzugewinnen und um die Gesetze der Religion, die direkt von ihm ausgehen, wiederherzustellen. Außer Gott kann niemand die Prinzipien der Religion errichten. Nur er oder eine durch ihn ermächtigte Person kann die Gesetze der Religion erlassen. Wirkliche Religion bedeutet Gott, unsere Beziehung zu ihm, unsere Pflichten in Beziehung zu ihm und schließlich unseren Bestimmungsort nach Verlassen des materiellen Körpers zu kennen. Kaum eine der bedingten Seelen, die von der materiellen Energie gefangen sind, kennt all diese Prinzipien des Lebens. Die meisten sind, wie die Tiere, nur mit Essen, Schlafen, Verteidigung und Fortpflanzung beschäftigt. Unter dem Deckmantel von Religiosität, Wissen oder Befreiung trachten sie fast nur nach Sinngenuss. Im gegenwärtigen Zeitalter des Streites, dem Kali Yuga, sind die Menschen noch verblendeter. Im Kali Yuga ist die Bevölkerung nichts weiter als eine königliche Abart der Tiere. Das ist sehr stark formuliert. Sie hat nichts mit dem spirituellen Wissen oder göttlichen, religiösen Leben zu tun. Sie ist so verblendet, dass sie nichts sehen kann, was jenseits des Bereiches des feineren Geistes, der Intelligenz oder des Ego liegt. Aber sie sind sehr, sehr stolz auf ihren Fortschritt in den Wissenschaften und im materiellen Wohlstand. Sie laufen Gefahr, nach dem Verlassen des gegenwärtigen Körpers ein Hund oder ein Schwein zu werden, da sie in Bezug auf das eigentliche Ziel des Lebens völlig die Orientierung verloren haben. Die Persönlichkeit Gottes Sri Krishna erschien kurz vor Beginn des Kali-Yuga und er kehrte praktisch am Anfang des Kali-Yuga in sein ewiges Reich zurück. Als er in dieser Welt anwesend war, offenbarte er alles durch seine verschiedenen Taten. Er sprach die Bhagavad Gita gemäß seinem Plan und machte allen heuchlerischen religiösen Prinzipien ein Ende. Kurz vor seinem Fortgang aus der materiellen Welt ermächtigte er Sri Vyasadev durch Narada die Botschaften des Srimad Bhagavatam zusammenzustellen. Und daher sind die Bhagavad Gita und das Srimad Bhagavatam die Fackelträger für die blinden Menschen dieses Zeitalters. Mit anderen Worten, wenn Menschen im gegenwärtigen Zeitalter des Kali das wirkliche Licht des Lebens sehen wollen, brauchen sie nur zu diesen beiden Büchern zu greifen und ihr Lebensziel wird erfüllt. Die Bhagavad Gita ist die einleitende Studie zum Bhagavatam. Das Srimad Bhagavatam ist das Summum Bonum des Lebens. Es ist Sri Krishna in Person. Wir müssen daher das Srimad Bhagavatam als die direkte Repräsentation Sri Krishnas annehmen. Wer das Srimad Bhagavatam sehen kann, kann auch Sri Krishna in Person sehen. Sie sind miteinander identisch. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Vaskatyadi Jatharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna svadamo bhagade gya dharma gyanari visa kala nashta drishamesha puranako dunorita. Das Bhagavatam Purana ist leuchtend wie die Sonne und es ging auf, begleitet von Religion. Nein, das ist eben nicht richtig. Das Bhagavatam Purana ist leuchtend wie die Sonne und es ging auf, nachdem Krishna zu seinem eigenen Ort gegangen war, begleitet von Religion, Wissen und so weiter. Menschen, die durch die tiefe Finsternis der Unwissenheit im Zeitalter des Kali die Orientierung verloren haben, sollen von diesem Purana Licht empfangen. In diesem Vers wird ein Punkt vermittelt, der äußerst wichtig ist für das Beginnen echten spirituellen Lebens und für die Fortsetzung echten spirituellen Lebens. Hier wird von der Kraft der Schriften geschrieben. In unserem Zeitalter gibt es viele enttäuschte Stimmen, die sagen, was soll mir ein Buch nützen? Ich kann überhaupt nicht mit einem Buch etwas anfangen. Das ist für mich trockenes, intellektuelles Wissen. Ich brauche keine Bücher mehr zu lesen. Man findet diese Leute auch auf der Straße ziemlich, also die Leute, die auf sich etwas halten und meinen, sie wären schon fortgeschritten, werden immer wieder dieses Argument verwenden. Hier in diesem Vers nun wird gesagt, was uns Schriften nützen können. Sie werden selbst leuchtend wie die Sonne. Das Bhagavatam wird mit der leuchtenden Sonne verglichen, welche Licht in Finsternis geben kann. Mit anderen Worten, den Heiligen Schriften wird hiermit eine eigene, in ihnen wohnende Kraft zugemessen, die uns erleuchten kann in unserem materiellen Leben. Dir nützt ein Licht etwas in der Dunkelheit, weil es die Dunkelheit vertreiben kann und dir den Weg zeigen kann. Genauso nützt dir auch das Bhagavatam etwas, weil es eine eigene, in sich wohnende Kraft besitzt. Und weil das solch ein Punkt ist, der völlig neu ist zunächst einmal, möchte ich kurz darüber sprechen, oder heute darüber sprechen. Wenn man sich ein normales Buch zuwendet, einem normalen Buch zuwendet, dann sieht man eine Kombination aus Worten, die sich in Absätzen zusammenfügen, welche nach und nach etwas berichten. Ich muss eine Anstrengung machen, um diesen Bericht zu verstehen und wie man es immer wieder in dieser Welt sieht, gibt es Leute, die verstehen Themen in unterschiedlicher Art und Weise. Beim Bhagavatam ist es jedoch so, dass das Bhagavatam zu mir spricht. In Chaitanya Charitamrita erklärt Lord Chaitanya, ich muss erschaffe ich das Ding. Die Geschichte richtig, die Geschichte von einem Mann, der in der Ferne lebt und als er zurückkommt, erfährt, dass sein Vater gestorben ist. Er erfährt auch, dass sein Vater ein großes Vermögen für ihn hinterlassen hat. Allerdings weiß er nicht genau, wo sich dieses Vermögen befindet, weshalb er zu einem Astrologen, dem Astrologen Savagya, geht. So Savagya sagt ihm dann den Ort, wo der Schatz liegt, und ist eine Analogie, die ich in diesem Zusammenhang nicht ganz erzählen möchte, weil sie sehr lang ist und einen Punkt macht sie eigentlich nicht. Also mehrere Punkte macht, und ich möchte nur einen Punkt dafür für meine Vorlesung verwenden. Er sagt ihm denn, dass er sich auf einem bestimmten Wege in diesem Schatz nähern soll, um erfolgreich zu sein, und warnt ihn davor, andere Wege zu nehmen, denn wenn er sich vom Westen nähert, ist da ein Geist, der ihm den Kopf umdreht und wenn er von Süden kommt, ein Westennest und so weiter und so. Dieser Savagya und seine Unterweisung, die mehr die er gibt, werden mit dem vedischen Wissen verglichen, welches Dinge, die unbekannt sind, bekannt machen oder welche uns helfen, den verlorenen Schatz des Krishna-Bewusstseins wieder aufzudecken. In Chaitanya Charitamrita heißt es, die bedingte Seele kann ihr Krishna-Bewusstsein nicht aus eigener Kraft wiederbeleben, genauso wie dieser Mann keine Idee hatte, wo er anfangen sollte, nach diesem Schatz zu graben, der sehr, sehr weit vergraben war, also man konnte nicht irgendwo auf gerade wo loslegen und dann irgendwo am Mittelpunkt der Erde herauskommen und hoffen, so den Schatz zu finden. Man musste schon Richtung haben. Genauso ist für uns unser Krishna-Bewusstsein zunächst einmal völlig verschütt gegangen. Man konnte es nicht aus eigener Kraft wiederbeleben. Doch Sri Krishna verfasste aus seiner grundlosen Barmherzigkeit die vedischen Schriften und ihre Ergänzungsliteratur, die Purana. Die Worte dieser vedischen Schrift kommen aus dem Munde der höchsten Persönlichkeit Gottes. Prabhupada gibt ein Beispiel, er gibt das Beispiel von einem Mann, der im Winter ausatmet und eine Atemfahne hat. Dieser Atem ist identisch mit der Person in gewisser Weise. So sind auch die vedischen Schriften direkt von Krishna, sie sind Teile Krishnas. Vedaham pratamo vyaktam. Vyakta ist manifestiert. Hari eva yata vibho, vibho, sie haben eine große Kraft. Diese vedischen Schriften sind direkt von der höchsten Persönlichkeit Gottes manifestiert. Das ist der Unterschied zwischen unseren Schriften und den Schriften aller anderen Traditionen, religiösen der Art. In den vedischen Schriften erscheint plötzlich Krishna persönlich, wie in der Bhagavad Gita, und erklärt ganz persönlich, so ist es und nicht anders. Und hilft uns auch, er sagt, jemand, der wird da ganz Rishthalka, er bezeichnet die, gibt die Prinzipien des Wissens und sagt, auf der anderen Seite wäre das nicht so, alles andere ist Unwissenheit. Und er beschreibt auch diejenigen, die nicht durch diese vedische Literatur erleuchtet sind. Er sagt, es sind Mudas, Esel. Krishna kann das sagen. Deswegen wiederholen wir das so frankfrei durch die Bank. So, die vedische Literatur ist von Krishna offenbart und hat eine bestimmte inhärente Kraft. Jeder, der hier sitzt, hat ein bisschen von dieser Kraft erfahren, hat wie ein Buch gelesen und danach war alles klar. Es gibt eine interessante Geschichte und weil manche meiner Zuhörer ein bisschen müde wirken, möchte ich diese Geschichte an dieser Stelle schon erklären. Ja, das reicht, nicht weiter. War einmal ein Schwede, der in Stockholm eine Bhagavad Gita mitnahm und der nach Nordschweden, nach Ramslö oder Skogsnäs heißt es da. Da haben wir auch mal gepredigt. Ganz weit im Norden, wo also der Schnee katastrophal ist. Er ging dort hin und schneidete an diesem Winter total ein. Ja. Und dann hatte er nur so ein bisschen Brot, das hing so, so dieses Ladenbrot unter dem Dach, und er trank Wasser, was aus gekochtem Schnee bestand. Und weil er nichts zu tun hatte, saß er in der Bhagavad Gita, die er hatte, den ganzen Winter. Und als er fertig war und der Frühling anbrach, war auch der Frühling des Krishna-Bewusstseins in ihm angebrochen. Und er ging auf der Stelle zum Tempel und wurde als erster hier geboren. Eine andere Geschichte in diesem Zusammenhang war ein Devotee, der dem Angelsport verschrieben war. Und der sich mittlerweile schon mal wieder dachte, also Angeln ist doch nicht das Beste von der Welt. Weil da nimmt man also den Fisch und dann haut man nicht auf die Bordsteinkante, das ist also sehr brutal. Und der sich dachte, oh no, ich muss da vielleicht was verändern. Aber er war zur gleichen Zeit dem Angelsport total verschrieben, weil es hochinteressant ist, wenn diese kleine Boje da, also irgendwie konnte er so mal sein, das ist interessant zu halten. Da also 2 Stunden zu sitzen, erfolglos auf die Boje zu starren. Und dann plötzlich ist die Sensation so größer und so größer. So einen Tag dachte er sich, als er wieder angelte, oh no, ich will eigentlich nicht angeln, hoffentlich beißt keiner an. Und er fuhr so mit dem Angeln, oder Angel so, durch das Meer hindurch. Lass mich wackeln, die Boje, oh nein, jetzt habe ich wieder so durchgeholt, wie ich es geschafft habe. Aber was soll ich tun, jetzt muss ich es eben so gut einholen. Er holt es ein, holt es ein. Und es kämpft gar nicht. Das wohl sein wird. Vermutlich kein Haifisch. Das ist dieses eine, wie er plötzlich wie ein Buch an der Angel hängt. Und der Hund, es ist keine Geschichte, die illusionär ist, sondern ich schwöre, es werden sollen, wenn ich im Weichen aber tue. Aber ich kann euch mit der Ehrlichkeit meines Lebens, meines Herzens, also es ist eine echte Geschichte. Zog es ein und das war ein Krishna-Buch. Und er las das Krishna-Buch. Ja, und danach bereute er sein Leben und wurde ein Vaishnava. Wir sehen an dieser Geschichte, und wir könnten tausende von solchen Geschichten erzählen, wie Wissen in das Hand einer Person kommt, dass Krishna hier wohl sehr beteiligt ist. Krishna beteiligt sich daran, dass die bedingte Seele aufwacht von dem Traum des materiellen Daseins. Dieser Traum ist sehr stark. Im 7. Kapitel des Srimad Bhagavatams heißt es, durch den Einfluss der äußeren Energie denkt das Lebewesen, obwohl es transzendental zu den 3 Erscheinungsweisen der materiellen Natur ist, es sei ein Produkt der Materie und erleidet daher die Reaktionen materieller Leiden. Der Einfluss der materiellen Energie ist so stark wie das machtvolle Gift namens Datura. Vielleicht kennen es noch nicht alle. Man tut das Datura. Wisst ihr, wie man Zombie macht? Hat man in Heidelberg erklärt. Man tut einfach ein bisschen Salz mit Gift. Nein, gar nicht. Ein bisschen Gift ausbreiten und dieses Gift kann so stark sein, dass derjenige, der braucht nur barfuß drüber zu laufen, das dringt dann in seinen Körper ein und dann wird er scheintot und das, wie war das nochmal? Es wird immer analysiert, es ist dann Herzversagen. Und dann wird er unter die Erde gebracht und dann kann man ihn mit einem Gift namens Datura, da wird das Datura angewandt, wieder zum Leben bringen, aber durch dieses erstmal Sterben fast wie, also feintot, also ist nicht ganz sterben, und dann wieder aufwachen, ist sein Body so vernichtet, besonders sein Mind, dass er nicht mehr sich erinnert an seine vorangegangene Identität. Und dann, was dann passiert ist, da kann man ihn sich willfähig machen. Man kann ihn also engagieren wie ein Sklaven. Und dann handelt er, gibt solche Clarius Narcissus zum Beispiel, und Sklave Napoleon, wenn man
besuchen, diese Leute.
Und die wissen nicht, wer sie früher waren. Die sind einfach, die nehmen einfach eine Identität an, die du ihnen gibst. Und dann hast du sie als willfähige Hausdiener. Und die kannst du auch beauftragen. Und man kann sie beauftragen. Man könnte zum Beispiel einen Zombie sagen, er soll jetzt einfach jemanden töten. Der weiß nicht, was gut und was schlecht ist. All das, was er durch seine Gesellschaft bekommen hat, ist verloren gegangen für ihn. Das ist ein Zombie. So, wir sind solche unglückseligen Zombies, leider. Wir haben unsere spirituelle Identität völlig vergessen. Wir denken, wir sind der Körper. Und wir glauben, Sinnbefriedigung macht uns glücklich. Und wir müssen heiraten, um glücklich zu werden. Glauben wir. Hier spricht natürlich der Brahmacharya in diesem Augenblick durch mich durch. Ich möchte also möchte hier, aber weil ich eine strikt philosophische Vorlesung halte und diesmal nicht Sanskaras und so erläutern wird, die wir gestern getan haben, sondern auf diese Themen ein bisschen gesellschaftskritisch eingehen. Ich meine damit natürlich nicht eine spirituelle Ehe, wie sie im Krishna-Bewusstsein nur zum Zwecke des spirituellen Fortschrittes gemacht wird. Sie nehmen mit anderen Worten eine materielle Identität ein und festigen diese Identität, indem wir uns verstricken ins materielle Leben, ein Haus bauen um uns herum, eine Position annehmen und so weiter und so fort. Im spirituellen Haushälterleben baut man falsches Ego ab und betrachtet den Mann als Adina Krishna und die Frau auch als Krishnas Eigentum. Also das ist was total anderes. Aber ich spreche jetzt von diesen weltlichen Fesseln. Eine andere Fessel, also das war jetzt die Fessel der Sinnenbefriedigung. Der andere Fessel ist, dass man berühmt sein möchte und Ruhm erwerben will und auch zu Ansehen kommt. So versucht die bedingte Seele, also eine völlig entgegengesetzte, also nicht spirituelle Identität einzunehmen. Etwas, wo sie mit einem Zombie verglichen wird. Und in diesem Zustand des absoluten Selbstvergessens ist die bedingte Seele nicht in der Situation, tatsächlich Krishna zu erkennen oder Krishnas Devotees zu erkennen oder das spirituelle Leben wertzuschätzen. Gestern habe ich eine angeregte Unterhaltung geführt mit einem Gast und der Gast arbeitet in der Computerbranche und er hat also erzählt, wie er versucht hat, seine Kollegen und Freunde zu überzeugen, dass sie nicht einfach nur aus Elektronen bestehen, die ein paar Signale ausschicken. Sie saßen zu der Zeit am Computer und programmierten, oder macht was, und der Gast sagte, meinst du bist tatsächlich so ein Computer wie hier? Und die sagten, jawohl, klar. Und sagte der Gast, ja, also dann rufe ich jetzt deine Frau mal an und sage ihr, du bist der Meinung, sie sei einfach nur ein paar Elektronen, die ein paar Signale aussendet. So, da hat er sich natürlich ein bisschen frustriert gefühlt. Da war es ihm zwischenmenschlich, kann man dem anderen nicht sagen, er ist ein Computer, aber im Grunde denken das die Kamis. Die haben sich total selber vergessen. Die denken einfach nur, sie sind ein paar Computer, ein paar Funktionen, that's all. Doch das ganze materielle Leben ist eine Widerlegung, denn hier versucht man auf dieser Ebene glücklich zu werden, und materielle Fortschritte zu machen und wird unglücklicher und unglücklicher, weil man total am eigentlichen Selbst vorbeigeht. So. Für wen sind jetzt die Veden von Interesse? Das ist eine wichtige Frage, die ich an dieser Stelle stellen möchte. Wer wird sich überhaupt ins Viertel... Achso, und diese Leute natürlich, ich muss zurückgehen, bevor ich diese Frage erhebe, sind völlig gegen spirituelles Wissen. Die denken, das, was wir hier machen, ist reinste Zeitverschwendung. Wir sollten von dieser religiösen Indoktrinierung frei werden und zur Essenz kommen, essen, schlafen, verteidigen und Sex leben. Und da uns begeistert drin beschäftigen. Nicht? Bhagavatam und Vorlesung ist einfach, wie es auch manche, die Atheisten in Indien sagen, das beste Schlafmittel ist die Bhagavatam-Vorlesung. Weil es ist für sie nicht von Relevanz. Und insofern auch langweilig, und deswegen das beste Schlafmittel. Manche neue Gottgeweihte vertreten auch diese Ansicht. Jedenfalls tun sie immer so in ihrem Leben. Aber das hat auch eine Bewandtnis, ein Geheimnis, was wir an dieser Stelle nicht erfahren werden können. Später mal. So. Die Leben sind von Interesse für diejenigen, die ihr Interesse am materiellen Leben verloren haben. Ich möchte hier einen Vers aus dem 10. Kanto zitieren. Die Lobpreisung der höchsten Persönlichkeit Gottes wird vom spirituellen Meister an den Schüler weitergegeben. Dieses Lobpreisen wird von denen geschätzt, die nicht mehr am unwirklichen, zeitweiligen Lobpreisen dieser kosmischen Manifestation interessiert sind. Beschreibungen des Herrn sind die richtige Medizin für die bedingte Seele, die immer wieder Geburten und Tode durchläuft. Wer außer einem Metzger oder einem Menschen, der sein eigenes Selbst tötet, wird also aufhören, solcher Lobpreisung des Herrn zu lauschen. Also, jetzt, das ist ein wichtiger Punkt. Wir können uns nur dem spirituellen Leben zuwenden, wenn wir das Interesse am oder der spirituellen Lektüre zuwenden, wenn wir das Interesse am materiellen Leben verloren haben. Die Unfähigkeit, sich zu konzentrieren auf das spirituelle Thema, was wir bestimmt alle zu einem gewissen Maße auch kennen, diese Unfähigkeit, liegt daran, dass wir zu interessiert am materiellen Leben sind. Ich möchte diesen Satz belegen aus einer Erläuterung von Srila Prabhupada. Das Wort Niveshta bedeutet, dass Sudha Goswami den Nektar des Bhagavatam durch seine Ohren trank. Das ist der wirkliche Vorgang, das Bhagavatam zu empfangen. Man sollte mit gespannter Aufmerksamkeit von der richtigen Person hören. Dann kann man sofort die Gegenwart Sri Krishnas auf jeder Seite erkennen. Das Geheimnis des Bhagavatam zu kennen, wird hier erwähnt. Und jetzt heißt es, jetzt wird referiert über die gespannte Aufmerksamkeit. Ich möchte zumindest hier meine Zuhörer bitten, hier gespannte Aufmerksamkeit anzuwenden. Niemand kann gespannte Aufmerksamkeit entwickeln, der nicht rein im Geiste ist. Niemand kann rein im Geist sein, der nicht rein im Handeln ist. Und niemand kann rein im Handeln sein, wenn er nicht im Essen, Schlafen, Verteidigen und Fortpflanzen rein ist. Aber wenn man aus irgendeinem Grund mit gespannter Aufmerksamkeit von der richtigen Person hört, kann man ganz gewiss schon am Anfang Sri Krishna persönlich in den Seiten des Bhagavatam sehen. Wer das nachlesen möchte, es ist in der Erläuterung vom 1. Kanto, Kapitel 3, Vers 44 zu finden. Nun zunächst einmal, wenn wir in den Schriften lesen, ist es gut, wenn wir die richtige Haltung hierbei entwickeln. Man sollte die vedischen Schriften nicht lesen, weil man einfach nur informationshungrig ist und einfach ein paar interessante, den Geist anregende Infos erhaschen will. Man sollte sie eigentlich nicht lesen wie ein Jäger, der auf Safari geht, auf Info-Safari. Die vedischen Schriften müssen in einer Haltung der Demut gelesen werden, um in richtiger Weise verstanden zu werden. Man sollte sie achten und respektieren. Die Tempel, wo die vedischen Schriften richtig verehrt werden, der Gita Bhavan zum Beispiel, an Kurukshetra, macht Artis zur Bhagavad Gita mit Kamara und so weiter. Hier wird verstanden, dass es Krishna ist und ihm wird mit einer Achtung begegnet. Das ist der Grund, weswegen wir Bücher niemals auf den Boden tun oder über Bücher steigen oder wenn wir in der Nase gepult haben, Bücher berühren, sondern wir binden auch unsere Bücher ein, unsere Lesebücher, um sie nicht zu beschädigen. denn wir empfinden die allergrößte Achtung vor Krishna in der Buchform. Jemand, der sich in so einer Haltung liest, wird mehr erfahren. Ich möchte euch hier die Geschichte von einem gewissen Brahmana aus Sri Rangam erzählen, der vor der Bhagavad Gita saß mit Tränen der Ekstase und versuchte sie zu lesen. Aber er konnte nicht wirklich lesen. So, die schriftgelehrten Brahmanas lachten ihn aus und kackelten in seinem Hintergrund über ihn. Ach, solch ein Tor, kann ich mal lesen und versucht zu lesen. So, Lord Chaitanya sah das und ging zu dem Brahmana hin und sagte: Mein lieber Brahmana, versuch wie das tanzt. Also so, so las er diesen Schlucker zum Beispiel, das war der Mond. Versuch das zu machen, aber ich sehe, du intonierst dich richtig und du verstehst, kannst deswegen auch nicht verstehen, was du liest. Ja, sagte der Brahmana, ich bin nun mal so ein Dummkopf, aber mein spiritueller Meister hat mir die Anweisung gegeben, die Bhagavad Gita zu lesen. Ja, sagte er. Oh, Chaitanya, ja. Oh, aber ich sehe trotzdem, du hast Tränen der Ekstase in deinen Augen. Wie ist denn das jetzt genau zu verstehen? Da zeigte ihm der Brahmana ein Bild. Wo Krishna auf Arjunas Streitwagen zu sehen war. Und der Brahmana sagte, ich sehe hier auf diesem Bild, wie der höchste Herr, der Diener seines Devotees geworden ist. Und da, wenn ich das sehe, dann weine ich vor Rührung. Das ist für dich einfach zu gut. Und er weinte und weinte und weinte vor Ekstase. Und dann umrahmte ihn Chaitanya Mahaprabhu und sagte, du bist der wirkliche Kenner der Veda. Ja, die richtige Haltung. Krishna wird sich nicht einem nähern, der die vedische Schrift oder die Schriften einfach nur lernt, um gute Vorlesungen zu geben, um erudit zu sein. Oder wie wir es manchmal finden, wenn sich Gelehrte untereinander streiten, dann benutzen sie die Argumente in den Schriften als wertvolle, wirkungsvolle Schlagstöcke, um den anderen einzuschüchtern. So wird sich nicht das Geheimnis der Vedas offenbaren. Das Geheimnis der Vedas wird sich nur dem demütigen Studierenden offenbaren, der unter der Anleitung eines echten spirituellen Meisters mit vollem Vertrauen in Krishna diesen Wissen nähert. Diese Demut sozusagen, diese Hingabe ist das Sinnsagabim, was die vedischen Schriften entschlüsselt und offenbart. Also ich habe in meiner Jugend so gerne die Geschichte von dieser Ali Baba, ne? Der zu dem Berg kam und dann das magische Formel sprach, der öffnete sich der Berg und offenbarte sein Zerstört. Ich dachte, diese Formel will ich finden in meinem Leben, die ich mir die Geheimnisse des Lebens offenbaren. Und dann sah ich die Gewohnheitsständen, Haare, Krishna, konnte er nichts damit anfangen im ersten Augenblick, aber als ich dann mit ihm sprach, dachte ich, hier habe ich die Formel, die mein Leben verändern wird und die Geheimnisse des Lebens offenbaren wird. Ich war ja erst 16 Jahre und ich mochte schon dieses Leben sehr gerne auf der Zeit. Wir hatten das aufgeführt in unserem Gymnasium unter meiner Regie. Und ich dachte, das ist eine wichtige Analogie fürs Leben. Yes. Diese Haltung ist wichtig, um im Krishna-Bewusstsein fortschrittlich zu sein. Heißt Vajasya Deva Parabhaktiya, also die richtiges Vertrauen in den höchstpersönlichen Gott und den spirituellen Meister sind unerlässlich für denjenigen, der wirklich die Geheimnisse der vedischen Schrift offenbart haben möchte. Bloße akademische Kenntnis ist nicht ausreichend, was sogar im zweiten Kanto bestätigt wird. Die Veden heißen daher Apurusha, nicht durch ein geschaffenes Wesen übermittelt. Der Herr existierte bereits vor der Schöpfung, Narayana Paro Vyaktat. Folglich sind von ihm gesprochene Worte Schwingungen transzendentalen Klangs. Zwischen den beiden Eigenschaften des Klangs, nämlich Prakrita und Aprakrita, besteht ein gewaltiger Unterschied. Der Physiker kann sich nur mit Prakrita-Klang beschäftigen, das heißt mit Klängen, die im materiellen Himmel entstehen, und daher sollten wir verstehen, dass die in symbolischen Ausdrücken aufgezeichneten vedischen Klänge von niemandem im Universum verstanden werden können, solange man nicht durch die Schwingung überweltlichen Klangs Aprakrita inspiriert worden ist, die in der Kette der Schülernachfolge vom Herrn zu Brahma, von Brahma zu Narada, von Narada zu Vyasa und so fort herabkommt. Kein weltlicher Gelehrter kann die wahre Bedeutung der vedischen Mantras übersetzen oder enthüllen. Das ist ein solches Geheimnis, dass es sehr schwierig ist, das zu verstehen. Ich glaube, keiner von euch hat es verstanden. Ich möchte jetzt ein bisschen polemisieren, um euch aufzustacheln, dass ihr interessiert zuhört. Wer von uns kann das eben Gesagte erklären? So, ich will das wirklich nicht einschätzen. Ich weiß, dass ihr es wisst. Ich wollte euch nur wach machen, das ist alles. Habt keine Angst. Die vedischen Klänge sind transzendental, wird hier gesagt. Aber, so haben wir auch gestern diskutiert, ich höre doch das Hare Krishna und ich höre doch diese Sätze, die sind doch alle auf dem Papier. Und ich kann das hier aufzeichnen auf so ein Chromdioxidband, wo einfach ein paar magnetische Impulse gemacht werden. Hä? Das wird hier umgesetzt. Das ist total materielle Angelegenheit. So könnte man doch argumentieren, oder? Das Argument meine ich jetzt. Was ist hier so transzendental an der Angelegenheit? Ich höre hier was, mein Trommelfell schwingt, der Amboss im Ohr, der Hammer im Ohr geht auf den Amboss, oder wie war es genau, Joachim? So ähnlich, nicht? Und dann werden das nervlich so weitergereicht, nicht? Und dann, zack, gibt es im Brain ein paar Impulse, das ist doch total materiell. Könnte genauso, das ist doch absolut, das ist total physisch hoch 10, würde ich sagen, was hier geschieht. Nicht viel anders als Sexualität oder so. Ja, ich könnte noch jetzt machen, ein hartes Argument. Hier, wer das sagt, in der Finsternis der Dunkelheit, verankert. Spirituelle Klangschwingung reist durch ein materielles Medium und macht deswegen auch mit dem materiellen Ohr gehört. Aber ihre Essenz ist spirituell. Und wieso? Weil durch sie das ursprüngliche Krishna-Bewusstsein entsteht. Und das Krishna-Bewusstsein, und das ist hier deutlich zu sagen, das ist hier das Argument, ist nicht die Gesamtsumme des Gehörten. Unser Krishna-Bewusstsein ist das, was wir verwirklichen, was bereits in uns vorhanden ist und seinen Ausdruck findet, wenn es angetippt ist durch die spirituelle Klangschwingung. Ein weltlicher Gelehrter kann nur materielle Klangschwingung machen. Diese spirituelle Klangschwingung, die muss übermittelt werden durch die Parampara. Das ist ein Geschenk, was man kriegt von dem echten spirituellen Meister. Ein anderes Beispiel, weil das ein entscheidender Punkt ist, ist der Apfel, den sie Radha Madanmohan opfern. Man kann sagen, ja, das ist ein ganz gewöhnlicher Apfel, der vom Altar zurückkommt. Ein Cox Orange vom alten Land in Hamburg angebaut. Nein, dieser Apfel ist durchdrungen mit Krishna-Pfähle. Das ist ein besonderer Bestandteil, was wir in diesem Zusammenhang auch nicht erklären werden, unseren Gästen. Und dies Krishna-Pfähle, also es ist direkt mit Krishna in Kontakt, so viel können wir verraten hier an dieser Stelle, das macht diesen Apfel zu einem einmaligen Apfel, der sich von seiner Gendre hundertprozentig unterscheidet, von seiner Spezies. Dadurch, dass er Krishna-Bewusstsein entwickeln kann. Es gibt Devotees, die sind nur da, ich kenne so einen Devotee, der ist nur da, weil er, da war er auf Sanketan und wir trafen ihn. Die Devotee trafen und der Devotee, der wollte diese, das war eine Islamate, die hatte sich mit dem Devotee unterhalten, hin und her, und der Devotee hat schließlich gesagt, oh, du ungläubige Tomasini, du hast keine Ahnung von dem spirituellen Thema, nimm wenigstens einen Apfel mit. Zack. Hat ihn einen Cox Orange, naja, also das war kein, ich weiß es nicht, auf den Cox Orange war einen Apfel geschenkt. Und sie aß diesen Apfel, und als sie diesen Apfel sah, sagte sie, wow, das ist doch kein gewöhnlicher Apfel. Und ging zurück zu ihm, was hast du da reingetan? Krishna Fehle ist drin, es ist zu Krishna geweiht, ist von Krishna akzeptiert. Ja, ist auch fertig. Und sie ging hin und sie rätselte über das Geheimnis und schließlich sagte sie sich, sollte es doch noch ein anderes Element geben als nur Wasser und diese Zellen da in dem Apfel, und ich weiß nicht genau, was das ist, Holz oder so, so Gewebe, ne? So. Soll es sogar noch was anderes geben? Ja! Und sie hat es erfahren am eigenen Leib und ist ein Devote geworden deswegen. Das sind Dinge, die im spirituellen Bewusstsein, die im Bewusstsein anfangen und das Bewusstsein reinigen. Und hiervon sprechen sie. Wer diese Erläuterung nachlesen möchte, sie ist im zweiten Kanto, Kapitel 4, Vers 22, ziemlich am Ende. So, wir kommen langsam unserem Ende entgegen. Jetzt möchte ich natürlich noch kurz sagen, was ist denn der Inhalt der vedischen Schriften? Das müssen wir auch noch hören. Das haben wir hier, glaube ich, aufgeführt. Nein, habe ich keinen. Ich habe den Vers nicht rausgeschrieben. Sorry. Es werden grundsätzlich drei Themen behandelt: Sambandha, Abhideya und Prayojana. Ich sage das jetzt mehr so informativ, also ich werde da nicht groß erklären, was das ist. Sambandha heißt nur die Seele, die materielle Welt und Gott. Wie hängen diese drei zusammen? Dann Abhideya, das ist der Verbindungsvorgang der Seele mit Gott, und Prayojana, schließlich, was ist das höchste Ziel? Das ist das Grundthema. Das Bhagavatam behandelt diese Themen in 10 Kategorien, was hier also viel zu weit führen würde, wenn ich die jetzt erklären wollte. Nun, was ist die Wirkung, die man beim Lesen der Shastras empfindet? Eine Wirkung ist, dass man frei vom materiellen Leiden wird. Die materiellen Leiden, die für das Lebewesen eigentlich überflüssig sind, können durch den verbindenden Vorgang des hingebungsvollen Dienstes sogleich gelindert werden. Die Masse der Menschen weiß dies jedoch nicht und daher verfasste der Gelehrte Vyasadev diese vedische Schrift. Das ist sehr wichtig. Wer die Vedas liest, wird frei von Leid, weil sein Leben eine neue Dimension kriegt, weil er weiß, wie er handeln muss, weil er weiß, dass er ein Devotee werden will. Und er wird auch frei von dem Feuer des Klagen. Auch empfiehlt es sich, vor einer Operation zu lesen. Oder wenn man zum Zahnarzt geht, wenn man vorher ein bisschen liest, hat man keine Angst vom Bohren. Tatsächlich wahr, ich meine, ich bringe das jetzt auf so eine total praktische Ebene, weil wir ja auch Pragmatiker hier sind in einem gewissen, also ein bisschen gerade. Wenn ihr also nicht Angst haben wollt vom Zahnarzt, liest. Wenn ihr nicht Angst haben wollt vom Geburt und Tod, liest. Wenn ihr nicht Angst haben wollt vor eurer eigenen Schwäche, dann lest. Lest, oh lest, denn dies ist der einzige Proviant auf die Reise zurück in die spirituelle Welt. Außerdem kriegt man natürlich durch das Bhagavatam die richtigen Direktionen. Das ist, was wir hier gelesen haben. Die gibt den Menschen des Zeitalters, des Kalis, die in der tiefen Finsternis ihre Orientierung verloren haben, die richtige Richtung wieder. Wie oft haben wir das erfahren in unserem Leben, dass wir einfach Fragen hatten, nicht genau wussten, wie es war, und dann das Buch aufgeschlagen haben und im Buch dann plötzlich die Anweisung gehabt haben. Kennt ihr das? Man schlägt das Buch auf, man liest und zack, da ist es. Als wäre da jemand, der hätte einem wirklich eine Fotokopie gemacht und ihm rübergereicht. Das ist für dich. Ja, kennt ihr das? Nicht? Man kennt es doch. Also jeder der, von den Gästen, der sich das nicht vorstellen könnte, das ist wirklich ein Geheimnis, was wie die Devotee selbst sieht. Man schlägt das Buch auf und wirklich? Also manchmal, ich muss wirklich schallend auflachen bei der Lektüre der Schriften. Neulich zum Beispiel, und gerade bei so Festivals habe ich persönlich nicht so viel Zeit zu lesen, weil ich so viel mit Devotee spreche und so viel predigen versuche zu tun. Jetzt bin ich überhaupt noch krank zu einem Unglück und bin deswegen nicht so fit und kann deswegen meinen Schlaf nicht reduzieren, um dann zu lesen. Und so komme ich kaum dazu. Aber jedes Mal schon, während dieses Festivals, ich lese also genau das, was mich bewegt. Also ich mache das auf und es ist schon dreimal hintereinander jetzt geschehen. Also ich will das hier gar nicht alles, ich werde das nicht hier so sagen, weil es ein bisschen, ihr werdet es nicht verstehen, weil ich mich mit dem befasse, vielleicht die nicht für alle von euch so relevant sind. So, jetzt, da sollten wir hier ein bisschen, okay, ich würde es gerne sagen, so, vielleicht mal anders. Ein anderer Punkt, der geschieht, ist, dass sich Krishna im Herzen manifestiert. Das hatten wir hier. Wer das Srimad Bhagavatam sehen kann, kann auch Sri Krishna in Person sehen. Sie sind miteinander identisch. Jemand, der im Studium des Bhagavatam vertieft ist, wird plötzlich wissen, er ist nicht alleine. Da ist Krishna mit ihm zusammen. Ein anderer Punkt ist, für diejenigen die von euch, die es vorziehen, psychologisch zu denken, die ganze psychologische Struktur verändert sich. Hier ist also die wirkliche Gehirnwäsche im Gange. Eine angenehme Gehirnwäsche. Wir werden zunächst einmal entwaschen und dann aufgewaschen. Wir werden geläutert, mit anderen Worten, vor dem falschen Programm, dem Heroin für die Massen, was Kali einfach in die Venen von uns alle gespritzt hat, nämlich diese Illusion und diese Sucht nach materiellen Dingen, die nichts mit unserer spirituellen Identität zu tun haben. Wir werden also entdrogt sozusagen. Und dann kommt als nächstes die spirituelle Information, die wir unser Denken und Fühlen und Wollen mit frischem Morgentau belebt und uns verändert. Wie kommt eine Handlung zustande? Durch das Denken, durch das Fühlen und das Wollen. Jeder von euch ist weil er sich das gedacht hat. Ich komme mal hier, das ist verstanden. So gut. Und dann hat er was gewollt, ich will hier hin. Und dann kam die Handlung. Denken, Fühlen und Wollen, das wird verändert durch Information. Und so durch Krishna bewusste Information kann. Ein anderer Punkt ist, wenn wir lesen, werden wir vor dem Angriff des Atheismus beschützt. Wir kriegen Argumente, wo wir uns vor diesen einlullenden Illusionen verteidigen können, Wolli. Diese Illusionen, die aus dem Atheismus geboren werden. Dann kommt als nächstes, wir werden stetig und unberührt werden vor den Tricks unseres eigenen Geistes. Der Geist ist manchmal so ein Trickster, so ein magischer Taschenspieler, dass er Illusionen für uns schafft. Es wäre jetzt gut, wenn du das tust. Oder es wäre jetzt gut, wenn du im hohen Bogen gegen die Kirchenmauer fliegst. Der Geist kann solche Sachen machen, nicht? Oder es wäre jetzt gut, ich tue gerne so ein bisschen heftige Beispiele geben, weil das Leben sehr heftig vorangeht. Es mag nicht das sein, aber unser Geist sagt, es wäre gut, wenn du jetzt die regulierende Kritik im Bild bringst, so schnell wie möglich am liebsten. Nicht? Oder der Geist da sagt, also es wäre gut, wenn du jetzt ins Kino gehst und mal einen ordentlichen Knüller siehst und so weiter und so fort. So, der Geist macht ständig diese Tricks. Er ist wie eine Bauchtänzerin, die sich ständig verändert und in ihrer äußeren Form und in ihrer Gewandung nicht mal seriös, mal unbekleidet, mal. Der Geist ist ständig im Gange. So, wer liest, wer im Wissen verankert ist, im spirituellen Wissen, wird diese Tricks durchschauen und sagen, ja, ja, mach ruhig. Also, ich kann dich jetzt nur sehen, wie jemand, der ein Panoptikum betrachtet, nicht und nicht berührt wird. Dann hört der Geist meistens mit seinen Tricks auf. Wenn man sagt, wie sagt der Devotee? Durch das Lesen der Schriften kann der Devotee ein von Herzen gemeintes Anyway aussprechen. Auch wenn man nicht gleich alle Unterweisungen ausüben kann, sagt Prabhupada an einer Stelle, jemand, der einfach nur Vertrauen in die vedischen Schriften hat, wird frei von den Reaktionen des Karmas. Einfach nur, das steht in der Bhagavad Gita, das ist eine sehr verblüffende Sache. Ich kann euch jetzt leider nicht genau den Text geben, ich müsste es erst wieder suchen. Aber Prabhupada sagt tatsächlich, nur, selbst wenn man das nicht alles ausführen kann, einfach, dass man Vertrauen hat, ein gläubiger Mensch in die Unterweisung der Schriften ist, befreit einfach von den Reaktionen des Karmas. So, zum Schluss möchte ich enden ein paar praktische Hinweise. Man sollte versuchen, wenn man liest, folgende Punkte zu berücksichtigen. Zunächst einmal sollte man sich fragen, wie bezieht sich das auf mein Leben? Was habe ich damit zu tun? Wie bezieht sich das auf die Umstände, in denen ich bin? Wie bezieht sich das auf die ISKCON 1989? Wie beziehen sich die Texte, die ich lese? Habe ich mal was Ähnliches gelesen dazu? Das ist etwas, was jemand, der eine Lecture geben möchte, wo er den Gottgeweihten etwas präsentieren möchte, dann muss ich diese Frage stellen. Habe ich mal was anderes gelesen, sodass das Thema noch mehr beleuchtet wird aus anderer Sicht heraus? Und so müssen wir beim Lesen mit einer fragenden Haltung lesen. Und dann werden wir viel mehr mitbekommen. Dann empfiehlt es sich, regelmäßig zu lesen. Wenn man nämlich nicht regelmäßig lesen, dann versiegt die Lesekraft. Ihr kennt das vielleicht. Da geht man so nach 3 Tagen, wo man nicht gelesen hat, oder nach einer Woche oder nach einem Jahr, kommt alles vor, an das Buch herein und steht wieder auf vom Berge. Man kann damit nichts anfangen. Oder denkt, es lohnt sich alles. Das Buch macht einfach den Vorhang zu und lässt dann einfach nicht rein in die Themen. Ja, eine offenbarte Schrift, die sich auch das Recht vorbehält, nicht offenbart zu sein. Und dann natürlich das Buch rein äußerlich richtig behandeln. Nicht, man sollte nicht in die Bücher Kreuze machen oder unterstreichen. Das lockt ein, zwar sehr, ich weiß, aber das sollte man nicht machen. Das Buch sollte man verehren, durch Ergebnis hören, durch regelmäßiges Lesen. Man sollte es studieren und man sollte sich fragen, das nächste Weg ist Gesetzverletzung gemacht. Kann ich das aus dem Buch daraus lesen? So, Hare Krishna, vielen Dank für euer geduldiges Zuhören. Hoffentlich hat es euch helfen können. Ich habe irgendwie ein sehr unmangelhaftes Gefühl heute Morgen, diese Themen richtig vermitteln zu können. Sind hierzu vielleicht irgendwelche Fragen? Ja. Jetzt, yes, aber wenn du kannst sehen, ein Unterschied zum Computer ist, wenn du einen Computer nimmst und ein Messer reinsteckst, sagt er nur Funktion gestört. Nicht? Aber wenn du ein Kami-Messer reinsteckst, dann fängt plötzlich
dein Bewusstsein in besonderer Art und Weise zu reagieren. Er sagt, also, wenn du schon stechen musst, dann stech mir wenigstens in den Hintern. Da nicht, oder er reagiert auf, oder er hat total viel Angst, nicht, oder er macht seine Judo-Tricks nicht und fängt plötzlich an, wie ein bewusstes Lebewesen zu handeln. Nicht. Aber du hast recht, durch die außerordentliche Beschäftigung mit Materie, die wirklich eingehende Beschäftigung mit Materie, denken die sehr materialistisch, das stimmt. Deswegen musst du weiter Bücher verteilen, dass sie da aufwachen. Die größte Wohlfahrtsarbeit. Ja, noch jemand? Sehr schön. Eduard. Ja. Bitte. Ja. Welt, nein, es ist in dem Sinne nicht so wichtig, weil die Übersetzung von Srila Prabhupada gemacht worden ist, der im Shabda, das heißt auf der transzendentalen Ebene verankert ist und somit das spirituelle Wissen weiterreichen kann. Und somit ist auch sind auch die Übersetzungen transzendental. Wie man transzendental oder spirituell kann sich auch äußern durch etwas, was scheinbar materiell ist, das heißt durch Druckerschwärze und Papier. Denn diese Druckerschwärze und das Papier sind ebenfalls die Energie Krishnas, und wenn sie von dieser Quelle in diesem Sinne gebraucht werden, sind sie auch spirituelle Energie. Diese Bücher besitzen eine Art spirituelle Radioaktivität, selbst wenn da kein Sanskrit drin ist, wie es gibt solche Bücher von uns. Ja, wir haben zumindest die lateinische Umschrift immer. Nicht? So, insofern sind diese Bücher transzendental aufgeladen und du brauchst nicht unbedingt das Sanskrit zu rezitieren. Natürlich ist es auch, es kommt jetzt darauf an, wie sehr du dich mit dem Krishna-Bewusstsein beschäftigen möchtest. Es ist schon manchmal ganz interessant. Und so ich lese einige Zeit jetzt, merke ich zum Beispiel, wie mich einzelne Sanskrit-Worte kommen mir bekannt vor. Und ich sehe dann, oh, wie gut das komponiert ist, also dieser Vers, composed, also aufgesanskrit. Und es ist eine eigene Freude, die man da hat. Und vor allem, manchmal ist es so, dass bestimmte Sanskrit-Wörter sehr viel ausdrücken. Und somit empfiehlt sich schon, ich habe mal gemessen auf der Uhr, wie viel Zeit ich vergeude, ja, verbringe besser, wenn ich das Sanskrit mitlese. Und es ist ganz wenig. Wir sind manchmal, aber du bist so wissbegierig, du willst sofort wissen, was heißt es. Und insofern nimmst du diese Zeit sehr lange wahr. Ist im Grunde genommen ganz wenig, Zeit ist da so relativ. Albert Einstein hat das mal so formuliert. Wenn ein junger Mann mit seiner Freundin zusammen ist, ist die Zeit sehr lange. Also sehr kurz, erfährt er die Zeit sehr kurz, weil er also total begeistert ist, mit ihr zu sprechen und so weiter und so fort. Und wenn er auf die Freundin wartet, ist sie sehr leid. Ne? Aber Gott, das ist eine Ewigkeit vergangen, ist nur 15 Minuten nach 6. Nicht? Aber trotzdem, 15 Minuten nach 6. Und er denkt, das ist ein halbes Jahrzehnt. Nicht, was vorangegangen ist. Endlich kommt es, sagt er denn, wenn er kommt. In dieser Weise bist du ein bisschen ungeduldig, die Philosophie zu kennen, und deswegen kommt dir sehr lang vor, diese Sanskrit zu lesen, aber es ist eigentlich nicht so lange. Ich persönlich mache es so, ich lese das Sanskrit, das war der Hof ganz schnell durch, um einfach die transzendentale Klangstimme zu haben. Wie die Kirschner gesagt hat, dieses Versmaß und ist auf sehr dichterischen Gründe. Und dann gehe ich zur Übersetzung. Und dann, wenn ich die Übersetzung gelesen habe, dann versuche ich, denke ich, zurück zur Wort-zu-Wort-Übersetzung und versuche zu verstehen, wie der Vers aufgebaut ist. Und dann würde meine Aufmerksamkeit nur bei bestimmten Worten stehen. Bei Nashta Drisham würde ich zum Beispiel lesen. Hier. Und da würde ich denken, Nashta heißt nicht. Und Drisham heißt von Drishati sehen. Aha, nicht sehen. Aha, so kommt es zustande, mit der Orientierung verloren haben. Und dann bewundere ich Prabhupada, wie der die Dinge so gut formulieren kann. Und bin also ganz begeistert von diesem Genius. Und dann mache ich mich langsam in die Übersetzung hinein, in die Erläuterung. Und dann merke ich, ich habe was nicht verstanden und mein Geist ist ausgespaced. Und dann gehe ich wieder, dann lese ich das nochmal, den Text, wo mein Geist abgewichen ist. Und diese Weise. Ich kenne das auch, diese leidenschaftliche Leserei. Das kenne ich auch. Das ist sehr schlecht, wenn man das bei den Schriften hat, nicht? Wenn man einfach nur, wenn man jetzt schon so nach hinten guckt, wann ist denn das Kapitel zu Ende, nicht? Und sich da so ein Lesemerker reinkommt, wann ist denn das endlich zu Ende, wann habe ich das überwunden, dieses Kapitel, nicht? Den Ozean dieses Kapitels überwunden, nicht? Das ist ein bisschen leidenschaftlich. Das ist nicht so gut. Jetzt kriegt man das einfach nicht so gut mit, was man liest. Kommt nicht so sehr darauf an, wie viel man liest, sondern dass man wirklich versteht, was man liest. Denn wenn du nur ein Kapitel, nur ein Vers verstehst, Eduard, dann ist der Durchbruch sozusagen durch deine Unwissenheit geschaffen, wie sozusagen, also das Wasser ist durch den Damm gewickert und dann ist dein matteres Leben verloren. Dann spült die virtuelle Information einfach, Eduard ist ein Doktor, dann spült sie das einfach weg. Nun, was meine ich damit? Ich meine damit nicht, dass du aufhörst, als Doktor zu praktizieren, sondern du wirst eine erleuchtete Seele sein, die wie Murari Gupta den Patienten zusätzlich zu der Salbe und dem Zöpfchen auch noch spirituelles Wissen verschreibt kann. Gut. Ja, natürlich. Ja, wenn man mit dem Christ sage, das kommt von der christlichen Seite sehr oft, ne? Ja, genau. Die Christen, die wollen das, die machen Sachen. Philosophisch ist das einfach nicht korrekt. Die wissen ganz genau, dass ihre Schriften tausendmal umgeschrieben sind. Jeder Christ weiß das. Und wisst ihr, was sie dann sagen? Das ist total göttlich, dass das umgeschrieben worden ist. Das ist Gottes Wort, was sich so irgendwie so durch die Kirche so manifestiert, nicht? Und dann sagt man, habt ihr kein spirituelles Verständnis? Ihr wisst doch, was für Schmierfinger die Choreos gehabt haben. Schmierfinger meine ich, was für politische Absichten da im Spiele waren. Ihr kennt doch die Religionskriege besser als ich. Ihr habt sie gelernt in eurer Bibelstunde. Und wisst, dass das dazu geführt hat, dass die Christen, dass sie umgeschrieben sind und nicht Gottes Wort. Die wollen einfach, die tun den Anspruch erheben, ohne die Qualifikation zu haben. Und wenn das so ist, wenn die Christen so argumentieren, es kommt jetzt darauf an, wenn es wirklich eine liebe Christen-Omi ist, die wirklich nur das Beste meint und sich das hat, weil es nun auch nähert, dann sage ich, dann sollte man die nicht so heftig stören, weil dann soll man sie einfach ermutigen. Wie zum Beispiel meine Oma. Meine Oma, wer sie kennengelernt hat, weiß, ist eine Goldoma. Die ist einfach, die ist jeden Tag in der Kirche, jeden Tag singt die irgendwelche Hallelujas und jeden Tag ist sie da und gibt alles fort zu den Armen und häkelt mir immer Strümpfe. Und die ist eine goldige Oma einfach, nicht? Und wirklich. Aber wenn du sie zum Beispiel zu ihr predigen würdest, über du bist nicht der Körper, Omi, das schafft sie einfach nicht. Und deswegen versuche ich zu ihr zu predigen, so zu denken, ja, denk du doch Gott, an Gott, wo immer du bist. Und das versucht sie. Habe ich einmal geschrieben und sie sagt, ich habe sie sehr inspiriert, dass sie das jetzt. und versucht alles in Beziehung. Manchmal klappt sie nicht und es klappt nicht und schreibt die Golden Omi, kannst du mir Tipps geben? Und so weiter und so fort. Aber wenn du da die Gita hinschickst, die versteht kein einziges Wort davon. Nicht? So. Aber wenn es Leute sind von diesen wirklich, diesen Leuten, denen schon der Rakshasa aus den Augen springt, nicht? Und das sind die meisten ja unglücklicherweise, nicht? Dann volle Kanone rein. Nicht? Also es sei denn, sie sind so rakshasisch, dass man sich gar nicht mit ihnen anlegen will. Zum Beispiel, was ich mache, wenn mit Streitlustigen, wie jetzt erscheine ich ein bisschen streitlustig, ich würde das Gespräch nicht so streitlustig führen. Ich möchte nur an dieser Stelle ein bisschen von dieser, weswegen ich so streitlustig argumentiere. Der Grund ist, weil die so fies sind zum Teil in ihrer Argumentation, so unkonsequent und so löchrig vorangehen, was man einfach nicht tut unter intelligenten Menschen. Das gehört sich nicht. Nicht? Das ist unfein. So, die meisten sind so unfein und so undezent und unkultiviert, nicht? In ihrer Argumentationsweise. Und wenn die ein Paragraph gesprochen hat, haben sie ungefähr 5 Widersprüche drin. Und so weiter. Weil denen fehlt es halt an Wörter und Wissen. Und ich bin deswegen so ein bisschen entrüstet und deswegen spreche ich ein bisschen streitlustig. Aber ich möchte das jetzt wirklich zurücknehmen. Wenn man so einen funkelnden Christ sieht, einen strammen Lutheraner, ich sage immer, bevor er nur anfängt zu sprechen, Jesus ist der einzige Weg. Und dann sieht man ihn aus den Augen, Jesus ist der einzige Weg. Oder? Und dann sind die so verwirrt und dann gehe ich weiter. Nicht? Meistens sollte man sich nicht mit ihnen anlegen, denn man kann das nicht auf der Ebene der Streitlust lösen, diese Dinge. Das sind zu hohe Themen, als dass man die mit Wortstreit machen kann. Wenn die sagen, mit der offenbarten Schrift, dann würde ich einfach nur sagen, also pass dich doch mal an die Nase, ich meine, merkst du nichts mehr. Ihr wisst, dass eure Schriften umgeschrieben sind, links und rechts und in der Mitte. Und ihr müsst doch ein bisschen ehrlich jetzt mal betrachten und nicht immer solche Sachen sagen. So sage ich, ich bin also total enttäuscht über das, was du eben gesagt hast. So, weil alles andere, wenn es tiefer geht, dann werden die tief, nicht? Und dann hat keinen Sinn. Es regt einen ein. Ihr möchtet die Gäste nämlich fragen, warum dieser friedliche Mensch, der hier die Vorlesung sieht bisher, wird plötzlich so ein Ekel gegen die Christen. Was hat er auf die Christen, mit den Christen? Ist einfach eine Tatsache, wenn ihr werdet es auch merken, wenn ihr Krishna-Bewusstsein ernsthaft predigt und gibt einen Vortrag und dann meldet sich einer und du spürst schon die Schwingung, man riecht das einfach. Und dann sagt er, aber ich bin Christ. Und dann setzt er sich wieder hin. Na und? Sagen wir denn, was, ich verstehe deine Frage nicht. Nicht? Die sind der Meinung, mit in diesem Satz, ich bin Christ, ist die absolute Wahrheit drin, die höher steht als solche Dinge, die du eben gesagt hast. Das sind solche Chauvinisten, solche religiösen Imperialisten, wie es die Amis nicht mal im Traum sein können. Sind hier noch. Toni, ja, jetzt kommt Toni mit seinem Argument. Natürlich. Ja. Wie reagiert man dann? Dann sagt man, ich kann jetzt keine Patentrezepte geben, ich glaube, jeder Devotee würde dir dann eine unterschiedliche Antwort geben. Es kommt total darauf an, wenn er sagt, ich liebe das und das ist autorisiert, dann würde ich zum Beispiel von Patanjali aus zitieren, was der Rainer hat sich da mal aufgeschleppt, da gibt es doch diese Dinge, wo, also berichtige mich bitte, sagt der Rainer, oder sag es sogar, wie es wörtlich ist. Ich bin in dem Glauben, dass Patanjali an einer Stelle sagt, ziemlich zum Schluss, dass die Vollkommenheiten wie man durch den mystischen, durch den Ashtanga-Yoga-Weg erlangen kann, diese Siddhis, nichts sind im Vergleich zur Sicht der Überseele. Weißt du davon? Ja. Ja. Und was will der wahre Transzendentalist, oder was ist sein Ziel? Da wird von der Übe. Also so wie ich weiß, man könnte das jetzt mal in den Yoga Vasishtha nachlesen. Doch, meine Information kommt von einem Schriftgelehrten, das Dr. Chopra. Der hat mich informiert, dass diese Dinge, diese Vollkommenheiten, die man da erlangt, Stolpersteine sind auf der einen, also Hindernisse auf der einen Seite, und dass sie nicht sind im Vergleich zur Überseele. Ich glaube, viele Leute, die sich mit dem vedischen Schriftentum auseinandersetzen, müssen informiert werden über die Intention der Schriften. Warum zum Beispiel sprechen die so viel über das Brahman? Die erklären das, und man muss dann natürlich bewandert sein. Und dann zum Beispiel für diese Diskussion auf der Ebene, dass ich einfach sage, in den Schriften, die als maßgebend akzeptieren, gibt es Verse, wo gesagt wird, Herr, bitte entferne den leuchtenden Strahl, sodass leuchtende Ausstrahlung, dass ich dein Antlitz sehen kann. So, warum wird denn jetzt überhaupt von der leuchtenden Ausstrahlung gesprochen? Warum nicht gleich vom Herrn? Weil der Herr selber Nirgun ist, ohne materielle Eigenschaften. Und das muss erstmal etabliert werden, dass die Wahrheit ohne materielle Eigenschaften ist. Und das kann man am einfachsten, indem man vom Brahman spricht, wo also absolut keine Form, da braucht man sich nicht mit herumzuschlagen mit transzendentaler Form und mit transzendentalen Namen, sondern da entfällt das alles. Und so weißt du, der weltliche Geist, ja, also das ist total was anderes als hier im weltlichen Sinne, die weltliche Form und der weltliche Name und die weltlichen Eigenschaften. Nachdem das etabliert ist, gehen die Wesen dann weiter und sprechen von der letztendlichen Schauung der absoluten Wahrheit, nämlich der mit Person. Und da gibt es handfeste Argumente, die du im Tattva Muktavali von, wie heißt das da, wie heißt das, Vacharya nachlesen kannst, die einfach sagen, wieso das Konzept der transzendentalen Form höher ist als und das einzige Möglichkeit ist für die Wahrheit. Das ist so wie ein Kind. Die Vedas gehen da wie beim Kind. Wenn ein Kind nur Unsinn macht, dann sagt der Vater zuerst einmal, stell dich in die Ecke und tu nichts mehr. Und danach, wenn er ein bisschen sich abgekühlt hat, dann sagt er, häkel ein Hemd oder mach das Klo sauber. Nicht? Mit anderen Worten, erstmal wird das Kind von den Aktivitäten zurückgezogen und dann wird es ermutigt, positive Aktivitäten zu tun. Gut. Ich glaube, wir nähern uns einem gesunden Ende. Ja. Ich möchte all die Devotees jetzt herzlich einladen um 11 Uhr und ich würde vorschlagen, ziemlich pünktlich um 11 Uhr wird hier ein Seminar gehalten werden mit guten Argumenten gegen die atheistische Wissenschaft. Richtig? Oder wie ist der Titel? Ach so. Ja. Ja, eine andere Formulierung. Argumente für die vedische Weltanschauung. Hochinteressant. Und ich möchte also jeden bitten, daran teilzunehmen. Vielleicht vorher noch ein bisschen zu rasten, weil ihr braucht also alle Gehirnzellen dazu, die ihr habt. Mm-hmm.